Hi zusammen, ich bin Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute geht's um naturnahes Gärtnern im Schrebergarten, clevere Do-it-yourself-Projekte und spannende Rasenalternativen. Finde ich ja immer spannend, wie man so den eigenen Garten, vor allen Dingen die Flächen, bedecken kann und vielleicht nicht unbedingt Gras nutzt. Mein Gast ist Yannick von Biogarten Living. Er zeigt auf seinem Blog und Instagram, wie man auch auf kleiner Fläche Gemüse, Obst und Artenvielfalt unter den Hut bekommt und das Ganze mit jeder Menge Eigeninitiative und kreativen Bauprojekten. Ich bin sehr gespannt. Hallo Yannick.
Hi Matze, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Genau, ich lebe im Münchner Osten mit meiner Familie gemeinsam in einem kleinen Reihenhaus mit einem winzigen Reihenhausgarten und bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines Schrebergartens, den ich jetzt ab diesem Jahr, ab dieser Saison komplett bewirtschaften werde und dann meine Follower auch auf Instagram mitnehme. Genau, und ich habe ziemlich viel stressende Arbeit gehabt und habe so ein bisschen den Garten für mich so als Ausgleich entdeckt. Ich arbeite in München in der Werbeagentur im Online-Bereich, also ein ganz anderes Thema. Und
okay.
Habe den Garten so als neues, ja, als neuen Rückzugsort für mich entdeckt.
Sehr, sehr spannend. Hast du denn schon von früher irgendwie so einen grünen Daumen oder schon als Kind den Garten sehr genossen oder wie kommst du dazu?
Ja, ich habe schon immer einen Bezug zum Garten gehabt, das hat mich schon immer interessiert. Aber tatsächlich war ich eher immer so Typ Mähroboter, Rasenkante, alles so gestriegelt. Und ja. Das war mir ganz wichtig eigentlich. So, ich habe auch mal Unkraut gezupft, ich habe da die Wiese gesandet und alles Mögliche. Und ich hatte vor 4 Jahren oder 5 Jahren, hatte ich mal so einen kurzen Downer. Da war einfach Familie, 2 Kinder, Arbeit, war irgendwie alles zu viel. Mhm. Dann habe ich den Garten ein bisschen intensiver für mich entdeckt. Und dann ist man automatisch in so einer Bubble. Man geht dann auf YouTube und sucht Tomatendüngen, Tomatenrankhilfe. Und dann bin ich irgendwann in diese Naturgarten-Bubble gerutscht. Und dann habe ich mir gedacht, so, warum sehen eigentlich alle Gärten so geil aus und meiner ist so hässlich? So, man kennt es ja auch im Urlaub, wenn man in schönen Hotels ist, in den Alpen, hat so schönen Alpengarten, findet man immer schön. Aber zu Hause habe ich da immer so alles so perfekt haben wollen. Und dachte ich so, okay, Sport- und Spielrasen brauche ich eigentlich nicht. Ich spiele keinen Fußball mehr, meine Kinder auch nicht. Und dann bin ich so, ja, da reingeschlittert in das Thema auch Artenvielfalt, Artenschutz. Genau, und seitdem mache ich es intensiver.
Ja, wow, das klingt super spannend. Und vor allen Dingen machst du es ja auch sehr, ich sage mal, professionell. Beziehungsweise meine erste Frage wäre, du planst deinen Schrebergarten ja nicht nur als Gemüsebeet, sondern Biodiversität, Obst, Magerbeet ist ein Stichwort und Do-it-yourself-Projekte auf relativ begrenzter Fläche. Wie kam es zu diesem komplett ganzheitlichen Ansatz?
Ja, der Schrebergarten war ein bisschen so Mittel zum Zweck. Tatsächlich war mein Garten war dann voll. Also nachdem ich diese ganzen YouTube-Tipps umgesetzt habe, war der Garten einfach echt schnell an seiner Kapazitätsgrenze. Und dann habe ich mir tatsächlich das Thema, es hat sich so entwickelt mit der Zeit. Also ich habe, also mir war schon immer wichtig, dass es so eine Naschobstbasis gibt. Also ich habe dann immer viel Naschobst angepflanzt. Ich glaube, dafür ist ein Garten auch da, dass man was zu essen hat. Und habe dann so ein bisschen einfach Do-it-yourself, habe ich immer Bock drauf gehabt. Und dann bin ich so reingeschlittert. Und dann mit dem ganzen Kombination mit Artenschutz und Do-it-yourself ist ja oft so, das kann man gut kombinieren, indem man ein Igelhaus baut oder irgendwie ein Insektenhotel. Ja, und irgendwie habe ich irgendwie Spaß dran gefunden. Und so hat sich dieser ganzheitliche Ansatz entwickelt. Und natürlich auch so ein bisschen Eigennutz, weil wenn man irgendwie auf Pflanzenschutzmittel verzichtet oder auf Insektizide, braucht man ja auch natürliche Gegenspieler. Das heißt, wenn ich jetzt viele Blattläuse habe, brauche ich zum Beispiel auch Marienkäfer oder Marienkäferlarven. Und die kann man natürlich fördern, indem man auch Totholz bereitstellt oder auch Pflanzen. Die Marienkäfer essen auch teilweise Pollen, das wusste ich auch nicht, wenn sie keine Blattlauslarven essen. Genau, und so hat sich das dann entwickelt mit der Zeit.
Oh ja, und ich höre es schon, wie du offensichtlich so in dieses Rabbit Hole hineingedroppt bist und dich dann immer weiter informiert hast und weiter gemacht hast. Jetzt sehen unsere Gäste und Gästinnen häufig ja wie perfekte Gärtnerinnen und Gärtner aus. Deswegen möchte ich immer ganz gerne aufdecken, dass nicht immer alles perfekt laufen kann und wir auch alle nur Menschen sind. Deswegen meine nächste Frage, was war denn bis jetzt dein größter Garten-Fail? Gibt es ein Projekt, was so richtig schief gegangen ist?
Ja, tatsächlich ist ein richtiges Projekt, was schief gegangen ist, ein richtiges Fail hatte ich nicht. Wobei ich eins hatte, was mich so an die Grenzen gebracht hat, absolut. Mhm. Und zwar mein Mini-Teich im Garten. Ich habe vor zwei Jahren im Herbst, habe ich mir eingebildet, es war schon immer ein langes Ziel, einen kleinen Teich im Garten anzulegen. Und dann habe ich mir so eine GFK-Wanne bestellt, 2 Meter auf 1 Meter, also eine nicht ganz klein, aber auch nicht so groß und 70 Zentimeter tief. Und dann war so meine Idee so, ja, jetzt ich stecke das mal im Garten ab, die Fläche, und so nach der Arbeit zwei, drei Abende fange ich halt einfach an, dann das Loch auszugraben, und dann bin ich irgendwie so mit dem Wochenende, dann bin ich fertig. Naja, dann habe ich nach der Arbeit um 18 Uhr abends in den Garten gestellt und habe erst mal 3 Stunden angefangen, auf dieser Fläche diese Grasnarbe zu entfernen, ein paar Zentimeter. Da waren irgendwie 4 oder 5 Biotonnen randvoll. Und dann habe ich gemerkt, so keine Chance. Ich habe das so kolossal unterschätzt. Es war wirklich, ich hätte mich hinsetzen können, hätte weinen können. Es war wirklich so frustrierend. Dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich nicht alleine, keine Chance. Dann habe ich mir Hilfe geholt. Dann habe ich einen Gartenbauer engagiert, der dann gekommen ist, relativ kurzfristig, einen Freund von mir. Und dann haben wir wirklich 10 Stunden lang, saß der in diesem Loch, hat gegraben.
Wow.
Auch mit der Hacke. Und ich habe 10 Stunden lang dieses Ganze, was er rausgegraben hat, mit einer kleinen Sackkarre, habe es auf den Parkplatz gebracht, weil der Garten war randvoll. Also ich habe überall schon Berge aufgeschüttet, da war kein Platz mehr. Und da haben wir diese Teichwein eingesetzt, und dann musste ich die ganzen, für 3 oder 4 Tonnen, musste ich alles wieder zurückbringen, weil der Garten so abgesunken war hinten, dass ich hinten alles wieder aufschütten musste. Und das war echt kein Spaß. Das Ergebnis ist super, aber das war so eigentlich so der größte Fail. Habe ich mich völlig verkalkuliert. Also ich kann keinen empfehlen, den Gartenteich in einem kleinen Garten ohne Maschine selber zu machen.
Okay, das heißt, du hast tendenziell unterschätzt, wie viel Masse du rausnehmen musst, um dann diese Wanne einzusetzen.
Ja, man schaufelt ohne Ende, und es wird nicht weniger. Man denkt, das Loch ist immer gleich voll. Also es dauert echt, es dauert lange, bis da dieses Loch wirklich leer wird. Und das unterschätzt man, weil es auch am Ende wird es auch meistens so hart. Wir sind in München, im Münchner Raum ist ja viel so diese Kiesvorebene, ganz viel Schotter. Und da wird es immer schwerer, und da muss man mit der Hacke immer reinhauen, aber mit der Schaufel kommt man gar nicht mehr durch, und das einfach habe ich völlig unterschätzt.
Es ist so schön, das zu hören, weil natürlich, ne, also ich habe jetzt noch nie einen Teich gebaut, aber es gibt immer wieder so Projekte, die dann explodieren, was die Arbeitsmasse angeht oder ne, das, womit man umgehen muss. Dann passiert das Nächste, dann ist dies wieder schiefgelaufen. Plötzlich werden aus einem geplanten Tag irgendwie 10 Tage Arbeit. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch schön, weil wie du beschrieben hast, so ein Garten sorgt ja auch dafür, dass man sich wirklich nur noch damit beschäftigt und der Geist so ein bisschen frei wird von den ganzen Themen, die einen im Alltag beschäftigen.
Das ist eigentlich das Schöne am Garten, dass man sich so auspowert. Wenn es zu viel wird, ist es zu viel, dann macht es eben auch keinen Spaß mehr, aber man hat am Ende des Tages, sieht man so, was man geschaffen hat.
Ja, es sei denn, das Loch rutscht immer wieder voll.
Ja, genau. Das ist ungünstig, das war aber Gott sei Dank nicht der Fall. Da war zu hart, die Erde, die Steine.
Okay, sehr gut. Lass uns mal auf deinen Garten direkt kommen. Du hast in deinem Blog beschrieben, dass du deinen Schrebergarten naturnah gestaltest mit Gemüse, Obst und gezielter Biodiversität. Wie plant man sowas, wenn man nur so begrenzten Raum zur Verfügung hat, ohne dass es dann am Ende chaotisch wird?
Ja, tatsächlich, planen ist nicht immer so meine Stärke. Ich mache sehr, sehr viel aus dem Gefühl heraus und sehr spontan und habe dann das eine oder andere schon wieder umpflanzen müssen, auch weil ich mich verkalkuliert hatte. Bei dem Projekt Schrebergarten bin ich tatsächlich für meine Verhältnisse recht strukturiert herangegangen. Und zwar, ich hatte ja die Grundmaße, das waren 8 auf 4 Meter. Die Fläche, die habe ich mir aufgezeichnet, ganz oldschool. Dann habe ich mich, wisst ihr lachen, mich mit einem Meterstab ins Wohnzimmer gestellt und habe erstmal Laufwege ausprobiert. Ich hatte ja auch keine Erfahrung. Also war mein erster so voll bewirtschafteter Garten und habe geguckt, welche Breite brauche ich denn an den Hauptwegen und an den Seitenwegen, um gut zu laufen. Mhm. Und habe dann irgendwann so ein Maß für mich gefunden für den Seitenweg und für den Hauptweg. Und dann hatte ich schon eine ganz gute Struktur. Und dann habe ich als erstes angefangen, alles, was mehrjährig ist. Ich hatte eine Stachelbeere noch von zu Hause, eine kleine Heidelbeere, einen Feigenstrauch, die mehrjährigen Pflanzen einzuplanen und zu platzieren auf der Skizze, und habe dann drumherum die Beete geplant und die Laufwege. Und wichtig war mir, dass schon alles sehr, ich wollte klare Linien haben, es sollte Struktur haben, es sollte schon modern optisch ansprechend wirken. Aber dennoch wollte ich immer so kleinere Flächen aufbrechen, wo ich da mich ausleben kann. Das heißt, ich habe dann 2, 3 Flächen eingeplant, wo ich dann eine Natursteinmauer gezogen habe. Oder ich habe auch so Kurtinenstahlbeete und habe dann noch so Kurtinenstahlreste übrig gehabt, habe die dann in die Erde eingegraben, habe dann verschiedene Ebenen, also verschiedene Höhen eingeplant. Und so ist der Garten eigentlich entstanden. Wichtig auch für die Zuhörer, also ein Garten, auch naturnaher Garten, der muss nicht von heute auf morgen entstehen. Also Pflanzen wachsen und die dürfen wachsen und das dauert. Aber tatsächlich ist wichtig, wenn man so einen Gemüsegarten bewirtschaftet, dass die Basis einmal stimmt. Weil wenn man die Beete jetzt falsch anlegt, dass sich die irgendwie stark gegenseitig beschatten, dann später die Pflanzen oder die Wege viel zu schmal sind, das kann man eigentlich im Nachhinein kaum noch korrigieren. Also mit sehr, sehr viel Aufwand. Und das macht man dann meistens nicht.
Du hast gerade Cortenstahl erwähnt und ich habe auf deinem Kanal gesehen, dass du so ein bisschen das dem Holz als Werkstoff gegenübergestellt hast, weil Holz sich natürlich durch die Zeit und durch das Wetter verändert. Cortenstahl bleibt ja relativ starr und klar im Grunde genommen da, ne? Würdest du sagen, das ist dein Go-To-Material, um Beete zu planen oder abzugrenzen?
Ja, also Cortenstahl ist halt sehr teuer einfach. Also das ist eine Kostenfrage. Ich kenne das halt, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Italien fährt, an der Brenner Autobahn haben die ganz viele so Leitplanken aus Cortenstahl. Und auch, man sieht es auch auf München im Werksviertel, viele moderne, also Stadtgärten haben das. Ich finde das sehr ansprechend. Es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und vor allem, wie du schon sagst, das baust halt einmal und es überlebt dich halt. Also das ist nicht kaputt zu kriegen. Also bis das mal durchgerostet ist, das dauert 50, 60 Jahre, also mindestens, je nachdem, wie stark das Material ist. Und daher habe ich es für den Schrebergarten gewählt, weil ich einfach keine Arbeit wollte. Ich wollte jetzt einmal anlegen, die Beetstruktur. Und da hatte ich keine Lust, alle 2-3 Jahre diese Beete zu fixen. Und ich kenne es, ich mache ganz viel mit Holz und ich liebe Holz als Werkstoff. Ein Problem ist, man bekommt so als Otto-Normalverbraucher im Baumarkt eigentlich nur Terrassen, Terrassen, Douglasie, mit denen man eigentlich ganz gut Beete bauen kann. Und die sind einfach oft sehr, sehr schlechte Qualität. Also die gehen sehr schnell kaputt, haben viel Splint und also einfach keine gute Qualität. Und man kann dann noch so gut mit Folie arbeiten und konstruktivem Holzschutz. Die Beete sind feucht, wird reingeregnet, regnet es rein und die gehen einfach kaputt. Muss man sich nichts vormachen. Und deswegen bin ich tatsächlich für Stahl oder alternativ auch super schön Naturstein natürlich.
Okay, ja, aber halt schwer, ne? Aber wobei, Stahl ist auch schwer.
Ja, also deutlich leichter natürlich. Also so eine, also man kann so ein Beet, 1,50 bei uns, kann man völlig problemlos alleine tragen. Ist schon schwer, aber die sind meistens, wenn die einzeln geliefert, muss man erst zusammenschrauben. Genau, wir sind ja recht dünnwandig. Aber Stein ist natürlich super schön. Und die Kombination ist auch geil. Also, oder Holz, was auch sehr schön ist, tatsächlich Holzstämme. Die halten natürlich deutlich länger und die dürfen auch verrotten. Da würde ich eher tendieren zu Holzstämmen oder eine Kombination aus Stahl und Stein.
Okay, nehme ich erstmal so mit, auch wenn mir das alles sehr, sehr schwierig vorkommt. Aber ich glaube, wenn man sein Beet oder seinen Garten wirklich plant, dann macht es Sinn, da einmal am Anfang sich Gedanken zu machen. Dann lass uns mal zu den Pflanzen kommen. Welche Gemüse- und Obstsorten baust du an, beziehungsweise gibt es Sorten, die sich auf kleiner Fläche besonders bewährt haben für dich?
Ja, genau. Also ich habe 2 Kinder mit 8 und 10. Und das ist eine Naschobstbasis, hatte ich ja gerade schon erwähnt, sehr wichtig. Mhm. Da haben wir den Feigenstrauch, haben wir Blaubeeren, Himbeeren, Stachelbeeren und kleine Kiwis. Ein super Tipp für alle, die zuhören. Blaubeeren wachsen ja nur auf saurer Erde. Das heißt, man hat immer das Problem, dass man sie entweder in großen Containern einpflanzen muss und dann die saure Erde reinschüttet. Aber hat im Schrebergarten ist eigentlich schwierig, weil dann sich die saure Erde immer vermischt. Es gibt aber die sibirische Heidelbeere. Die wird ganz früh reif. Also jetzt schon Mai, Juni kann man die ernten. Hat so längliche Blaubeeren und die sind säuerlich und die wächst auf ganz normaler Gartenerde. All die kann ich empfehlen, das ist super. Geheimtipp würde ich nicht sagen, aber für die meisten wahrscheinlich ein Geheimtipp. Gibt es aber in allen gut sortierten Gartencentern, ist sehr, sehr cool. Und Gemüse ist ja für uns tatsächlich noch so ein bisschen Neuland. Wir haben natürlich die letzten Jahre immer wieder Gemüse angebaut, so im Garten, aber so im ganz kleinen Stil. Das wäre so vollumfänglich, so einmal, wir haben 6 Gemüsebeete gleichzeitig bewirtschaften, ist für uns auch eine Herausforderung. Da haben wir ganz viel geplant. Also das kommt jetzt alles. Wir haben es tatsächlich alles in dem Fall online bestellt. Wir haben Kichererbsen, verschiedene Bodensorten planen wir. Dann natürlich Kohlgemüse, dann Freilandtomaten. Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu zu dem Thema Tomaten, die auch ohne Dach wachsen, die keinen Regenschutz brauchen. Spinat, dann zwischendrin so als Lückenfüller, Pflücksalate. Und ja, auch für die Kinder ein bisschen exotischer. Wir haben eine Wassermelone und eine Honigmelone, bin ich schon sehr gespannt. Die brauchen natürlich sehr viel Platz und viel Sonne und viel Wasser, aber da, genau, das ist so, was wir geplant haben. Und natürlich diese ganzen klassischen mediterranen Kräuter immer zwischendurch, aber auch Sachen wie Schnittlauch zum Beispiel, Petersilie ist natürlich auch mit im Beet. Ah ja, um auf deine Frage zurückzukommen, du hast auch gefragt, was sich eignet für kleine Gärten. Tatsächlich für kleine Gärten eignet sich so alles, was nach oben rankt. Also Kiwi ist super. Wir haben zum Beispiel die haben wir einfach als Abtrennung zum Nachbargarten. Und die rankt, die nimmt überhaupt keinen Platz. Also die ist auf der Rankhilfe und gibt super leckere Kiwi-Beeren. Dauert meistens so 2-3 Jahre, bis sie das erste Mal trägt. und auch alles, was so Bohnen angeht, zum Beispiel so Hülsenfrüchte auch, die nach oben ranken, sind total unkompliziert. Die wachsen dann wie Unkraut und nehmen auch sehr, sehr wenig Platz einfach weg. Man hat dann unten im Beet noch Platz für Salat und Buschtomaten oder sowas. Man kann den Platz gut ausnutzen.
Muss ich mir notieren, kleine Sekunde.
Auf dem Balkon gut. Balkon kann man auch viele Sachen, die ranken, sehr, sehr schön integrieren.
Das ist einfach so schlau, dass es ja schon fast auf der Hand liegt, aber man macht sich so wenig Gedanken darüber. Deswegen echt gut, dass du es mal sagst. Gibt es denn Obst oder Gemüse, vor dem du ein bisschen Angst hast oder wo du sagst, ah nee, da traue ich mich noch nicht so ran oder das probiere ich lieber nicht aus oder aber das passt bei mir einfach wirklich überhaupt nicht und das würde ich nie empfehlen?
Zwei Sachen, also einmal Spargel. Also ich habe total Bock, grünen Spargel anzubauen. Ist auch eigentlich nicht so schwierig. Aber es widerstrebt mir so, weil man da so lange, es dauert so lange. Man hat die ersten 3 Jahre, darf man die nicht ernten, muss sie wachsen lassen. Erst ab dem 4. Jahr kann man den ernten. Deswegen scheidet er für mich aus, da bin ich zu ungeduldig. aber wenn man diese 4 Jahre Geduld hat, ist grüner Spargel super toll. Vor allem, du sparst echt richtig Geld, weil Spargel ist einfach teuer, guter Spargel. Und die sind dann sehr ertragreich tatsächlich. Und was so auch so ein bisschen so bei Tomaten, ich habe Tomaten immer am Balkon angepflanzt. Habe dann eine wilde Folienkonstruktion gemacht, damit ich die für Regen schütze. Ich bin nicht so Tomatenfan. Ich habe im Garten jetzt viele Tomaten geplant, auch diese Freilandtomaten, weil ich es ausprobieren möchte. Ich liebe Tomaten, aber das ist halt immer schon, man muss echt mal sehr aufpassen. Die muss man ständig ausgeizen, dann knicken sie sehr schnell um, wenn man sie irgendwie falsch anbindet oder nicht schnell genug nachbindet. Daher habe ich von Tomaten so ein bisschen Respekt.
Okay.
Genau. Aber sonst bin ich eigentlich für alles offen.
Finde ich sehr, sehr gut. Was sind denn die Lieblingsobstsorten oder Pflanzen deiner Kinder?
Ja, die essen eigentlich alles, was süß ist. Also kleine Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, so würde ich sagen, die absoluten Favoriten.
Ja, logisch.
Aber auch Johannisbeeren, lustigerweise, mögen ja viele Kinder nicht, weil die so sauer sind. Die essen auch Johannisbeeren tatsächlich pur, ohne Zucker.
Sehr schön. Und ich habe gesehen, Rhabarber baust du auch an. Ne? Da habe ich immer das Gefühl, ja, der nimmt aber so viel Platz weg mit den riesigen Blättern.
Ja, Rhabarber baue ich auch an. Das ist lustigerweise, Rhabarber ist die einzige Pflanze, ich habe Schnittlauch und Rhabarber sind die einzigen beiden Pflanzen, die ich aus dem Garten übernommen habe. Also Garten war ja völlig verwahrlost vorher, ich habe alles rausgerissen. Und dem Rhabarber ist ein ganz alter, da habe ich stehen lassen. Und auch den Schnittlauch. Und Rhabarber war ich selber so überrascht. Meiner ist super klein und die vom Nachbarn sind alle bombastisch groß. Ich glaube, man muss die Blüte abzupfen. Da habe ich auch letztens ein Video gemacht. Habe ich zu spät abgezupft, weil dann der Rhabarber die ganze Energie in die Blüte reinsteckt. Und deswegen ist er bei mir, glaube ich, relativ klein. Aber tatsächlich hast du recht, der wird sehr, sehr groß. Aber man kann ihn ja auch sehr früh ernten. Das ist jetzt die Erntezeit, bis Mitte Juni ungefähr. Und dann, wenn die anderen Sachen Platz brauchen, ist der Rhabarber ja schon eigentlich abgeerntet.
So praktisch. Eigentlich ein guter Tipp und vor allen Dingen auch richtig lecker, finde ich. Kann man ja toll kombinieren, auch mit dann, weiß nicht, süßem Pudding oder so.
Super, kann man auch super Kuchen machen vor allem.
Ja, genau. Toll. Lass uns mal über dein Magerbeet reden, weil das war bei mir ein Ausrufezeichen. Ich habe am Anfang gedacht, mein Gott, was meint er denn damit? Aber dann klar, natürlich, wenn man es einmal verstanden hat, dann erschließt sich das sofort. Du hast ein Magerbeet auf kleiner Fläche angelegt. Was genau ist das und warum lohnt sich's auch im Schrebergarten?
Ja, ich bin über das Thema Magerbeet, bin ich das erste Mal vor 3 oder 4 Jahren gestolpert. Und zwar habe ich bei mir im Garten eine Wildblumenwiese angelegt. Und bin dann so erstes Mal über irgendwelche Webseiten, auch Blog-Einträge drüber gestoßen, dass ja eigentlich... Das sind ja meistens dann Fettwiesen heißen die, weil die sehr nährstoffreich sind, eigentlich viele Magerwiesen so wichtig sind für Insekten. Da bin ich erstmal auf das Thema Mager gestoßen. Und ein Magerbeet ist eigentlich vereinfacht gesagt, ist ein Beet mit ganz wenigen Nährstoffen und viel mineralischer Substanz, wie zum Beispiel Kies. Das heißt, es gibt viele heimische Pflanzen, die genau das brauchen. Die brauchen wenig Nährstoffe und kommen mit vielen Nährstoffen gar nicht zurecht. Und die brauchen Strukturen, wo sie tief wurzeln können, wo das Wasser sofort abfließt, sich keine Staunässe bildet und einfach gar keine Nährstoffe, also kaum Nährstoffe vorhanden sind. Und das ist ein Magerbeet, vereinfacht gesagt. Und da kann man so tolle Pflanzen wie die Skabiose-Flockenblume zum Beispiel anpflanzen. Das ist eine ganz wichtige Raupenfutterpflanze für den Distelfalter und das Tagpfauenauge. Aber auch der gewöhnliche Natternkopf, da geht die Mörtelbiene dran und die Pelzbiene. Also ganz spannende Pflanzen, die man da integrieren kann. Und dafür ist ein Magerbeet gedacht.
Und wie genau legst du es an?
Ja, das Anlegen ist total simpel. Es gibt eigentlich nur so eine Faustregel, die man beachten muss. Man hebt letztendlich, ich hab einen Stahlrahmen gemacht, ich habe es in die Höhe gemacht, man kann aber einfach ein Loch graben. Es sollte aber mindestens 30 cm tief sein, eher mehr, aber 30 cm reichen. Und in dieses Loch füllst du eine Drainageschicht ein, das kann zum Beispiel grober Splitt sein oder auch Kies. Und dann kommt das Magersubstrat rein. Und bei mir war das einfach, ich habe aus dem Baumarkt ganz normalen Naturstein, Splitt geholt und habe den da reingeschüttet. Und habe die mit ganz wenig Erde, also 10%, maximal 10% Gartenerde vermischt, dass es so ganz leicht nährstoffreich ist, und habe das dann gut untergehoben, habe das eingefüllt. Und das war es eigentlich schon. Und die Tiefe ist deswegen wichtig, weil du hast ja im Garten hast du Bodenleben, hast du Würmer und Käfer, und die graben ja alles um. Und die graben natürlich dann irgendwann nährstoffreiche Erde ins Magerbeet ein. Und das soll natürlich verhindert werden, weil das Magerbeet soll seinen mageren Charakter behalten. Ähnlich wie bei der Heidelbeere, die sauer stehen möchte, wenn ich da saure Erde reinschütte, ohne irgendeine Sperre, dann fangen die Würmer irgendwann an und tragen da nährstoffreiche Erde rein oder nicht saure Erde rein, und dann geht die Heidelbeere ein.
Und welche Pflanzen hast du dann fürs Magerbeet ausgewählt?
Fürs Magerbeet habe ich tatsächlich ausgewählt so Klassiker. Also ich habe einmal die Taubenskabiose, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hatte ich selber gesetzt, dann den Sandthymian. Der ist super, der ist vor allem auch essbar und auch heimisch. Also ganz toll auch für Wildbienen und Insekten. Dann den wilden Dost, den kennt man unter Oregano, werden die Hörer unter Oregano kennen. Dann Flachblatt, Mannstreu, das ist ein bisschen so ein Distelgewächs, glaube ich, hat ein bisschen so spitze Blätter. Sonnenröschen und Wiesensalbei. Und Wiesensalbei ist auch heimisch und ist auch essbar. Und viel mehr habe ich gar nicht drinnen. Jetzt, das, glaube ich, reicht auch. Ist recht klein bei mir, ist so 1,50 auf 50, also ein recht kleines Magerbeet. Und jetzt muss ich mal schauen, wie sich das alles entwickelt, aber mehr darf es eigentlich gar nicht sein.
Und hast du das angelegt aus optischen Gründen oder weil du es auch ernten möchtest?
Nee, also rein aus biodiversen Gründen und weil ich es optisch ansprechend finde und weil ich einfach viel ausprobieren möchte. Ich hatte einfach Bock, das auszuprobieren. Also es hat mir einfach Spaß gemacht, so einfach mal so ein Beet anzulegen, wo man auch nicht gießen muss. Du musst ja nicht gießen. Es gießt am Anfang, die ersten Wochen, bis sich alles ein bisschen verwurzelt hat, und dann musst du es nie wieder gießen, außer du hast wirklich einen Extremsommer. Dann kannst du ab und zu mal ein bisschen Wasser reinschütten. Nee, da hatte ich einfach Lust drauf, einfach Pflanzen auch anzupflanzen, die sonst halt so im Garten eigentlich nicht wachsen können so gut oder eher problematisch sind dann.
Da haben wir das Stichwort Biodiversität, genau. Okay, sehr, sehr spannend. Okay, Magerbeet. Ich habe hier keine Frage mehr aufgeschrieben, aber gibt es noch was du dazu erwähnen wollen würdest, oder ist alles gesagt?
Weißt du, was ich vielleicht noch, Magerbeet kann man auch ganz toll mit Naturstein kombinieren. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Bild auf meiner Website gesehen hast, ich habe so einen großen Stein, so einen Muschelkalk reingesetzt. Da kann man sehr schön so alpine Strukturen nachbauen. Und auch mit Totholz natürlich, so einfach, was trocken ist. Man kann auch Totholz integrieren, wenn man ein großes Magerbeet hat zum Beispiel. Kann man das wirklich sehr optisch extrem ansprechend gestalten.
Und kann dann auch wieder ein schöner Ort für Insekten sein.
Genau.
Richtig klasse. Okay, dann kommen wir jetzt zu den schon angesprochenen Tomaten. Du zeigst auf Instagram auch, welche Tomatensorten Regen ohne Dach aushalten oder warum Pflanzen verkümmern. Wie kommst du auf solche Themen und orientierst du dich da an den häufigsten Fragen in deiner Community oder was ist es?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon eine recht große Community, würde ich sagen, für mein Nischenthema. Da bekomme ich jetzt immer hin und wieder tatsächlich Kommentare einfach und auch Direktnachrichten, so mit dem, wie der Post war super, kannst du mal was zu Ameisen machen? Und solche Vorschläge schreibe ich mir gleich auf eine To-Do-Liste und versuche die natürlich alle dann nach und nach abzuarbeiten. Das ist so die erste Inspirationsquelle oder eine der Inspirationsquellen. Dann bin ich auch sehr aufmerksam, würde mich jetzt mein Freund gleich lynchen. Mein Kumpel hat den Nachbargarten lustigerweise bei uns im Schrebergarten. Und der hat mit seiner Frau so ein Tomatenhaus zusammengezimmert, also so Dachlatten und dann so eine Wellplastikfolie für den Windschutz. Und hat er seine Tomaten. Sieht ein bisschen aus wie ein Bushäuschen, schaut das aus, kann man sich das vorstellen. Und eigentlich auch zu hoch, man darf nur bis 2,50 Meter, 2 Meter bauen, er hat 2,50 Meter gebaut, also er hat auch schon die Regeln nicht eingehalten. Und dann dachte ich mir so, okay, entweder kann ich jetzt sowas schöner nachbauen, dann hast du das Problem, wenn du sowas baust, dann kannst du dein Leben lang auf der gleichen Stelle Tomaten anbauen, weil du ist ja dann im festen Boden verankert und bin ich gar nicht mehr flexibel. Oder du machst es halt nicht, und dann habe ich halt recherchiert und dann bin ich halt recht schnell oft darauf gekommen, dass es eben auch viele Tomaten gibt, die im Freiland wachsen und kein Dach brauchen. Und da bin ich auf das Thema Tomaten gekommen. Und jetzt wirst du lachen. Was eine super Inspirationsquelle ist, ist tatsächlich die Sendung mit der Maus.
Ach, wie schön.
Und Heimat und Sachkunde in der Grundschule. Weil da werden alle diese Themen behandelt, die man eigentlich als Erwachsener wissen müsste, aber gar nicht mehr weiß. Also ich ertappe mich da selber, so ich bin ja jetzt in der Werbeagentur, ich bin ja nicht mehr mit dem Thema, also beruflich irgendwie mit dem Thema Umwelt irgendwie verbunden. Ich hatte zum Beispiel, kann mich noch ganz an eine Folge erinnern von der Maus, da war, wie kommt das Loch in die Haselnuss? Und ich habe schon oft in den Haselnuss ein Loch gesehen, habe es nie hinterfragt. Und es ist der Haselnussbohrer, ist ein Käfer, ich glaube ein Rüsselkäfer, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich dann so einen kleinen Kriminalquiz gemacht. Dann habe ich so als Frage, wie kommt die Loch in die Haselnuss? Und dann habe ich immer so, wie so Täterfotos gemacht. Immer so eine Schnecke, eine Marienkäfer, eine Hummel. Und habe dann immer so ein Alibi unten angegeben. Und dann mussten die so mitquissen. War ganz lustig. Und dann war es der Haselnusskäfer. Und also man tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Welt mit Kinderaugen sieht, kommen ganz, ganz viele Themen von selber.
Super spannend. Okay, und auch da hast du dann den Tomatentipp bekommen. Jetzt möchte ich natürlich wissen, welche Sorten es sind.
Ja, Tomate sind zum Beispiel die rote Murmel, gelbe Murmel. San Viva ist eine bekannte Tomatensorte, die im Freiland wächst. Oder auch die Primavera.
Welche schmeckt am besten? Hast du schon ausprobiert?
Nee, habe ich nicht ausprobiert tatsächlich. Da kann ich in ein paar Monaten mehr sagen.
Okay, alles klar. Das heißt, du hast sie jetzt erstmal gepflanzt und dann schaust du, was draus ist.
Die pflanze ich jetzt diese Woche tatsächlich. Genau, die pflanze ich jetzt diese Woche und dann... Genau, die rote Murmel soll sehr lecker sein.
Was ich ja total schön zu hören finde, ist, dass du offenbar in sehr engem Austausch mit deiner Community stehst. Und wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, ist die Garten-Community auch total positiv. Es gibt selten sowas wie Besserwisserei oder Shitstorms oder sowas, oder? Wie erlebst du das?
Ja, tatsächlich ist meistens eher so gut gemeinte Korrekturen. Also ich habe schon mal das eine oder andere Bild falsch verwendet. Also irgendwann habe ich ja angefangen, auch Stockbilder einzubauen. Also wenn ich hier Pflanzen erkläre, habe ich meistens so eine Miniatur nochmal das Bild der Pflanze gemacht. Und da sehen ja manche Pflanzen einfach unglaublich gleich aus. Und da sind die Stockbilder auch tatsächlich teilweise falsch beschriftet. Ich suche schon immer sehr genau nach lateinischen Namen, nach botanischen Namen. Und da ist mir schon mal ein, zwei Mal ein falsches Bild reingerutscht. Und dann wird man mir gleich immer super positiv darauf hingewiesen. Und dann pinne ich auch immer die Kommentare gleich ganz oben an, ganz transparent und sage vielen Dank für den Hinweis und Achtung, Folie 4 ist ein Fehler reingerutscht. Und also eigentlich tatsächlich nur positiv. Einzig, wo so negativ kommt, wenn man so Sachen so kontroverse aufgreift. Ich habe jetzt so Post, so Serien, warum Kirschlorbeer scheiße ist oder warum Sommerflieder scheiße ist. Das sind sehr, sehr viele, die dann... die meisten positiv, aber da erreicht ja teilweise auch mehrere hunderttausend Leute so ein Post. Da hast du schon eine Handvoll dabei, die dann auf die Barrikaden gehen.
Und man darf ja auch mal eine andere Meinung haben, völlig genau. In Ordnung. Spannend finde ich auch deine Kräuterposts. Die zeigen, dass Küchenkräuter aus dem Supermarkt für Bienen oft wenig sinnvoll sind oder denen wenig bringen. Was kann man stattdessen pflanzen, damit es im Garten summt und man trotzdem ernten kann?
Also ich glaube, der Post kam ein bisschen falsch rüber. Die Küchenkräuter per se aus dem Supermarkt sind gar nicht falsch. Es ist eher, wie wir sie nutzen tatsächlich. Also ich sehe viele oder kenne viele, die ihre Küchenkräuter immer ständig zurückschneiden, damit sie schön buschig bleiben und kompakt bleiben und dann den Rückschnitt auch gar nicht verwenden, sondern wegwerfen. Einfach, weil man kann es ja gar nicht alles verkochen. Es ist aber wichtig, dass man Thymian oder Schnittlauch oder Rosmarin einfach mal blühen lässt, weil erstens sieht es super schön aus, hat sehr, sehr schöne Blüten und ist für Wildbienen total wichtig. Und vor allem jetzt wie bei dir auf einem Balkon im urbanen Umkreis, im Umland, wo wenig Blühangebot ist, sind solche Balkonangebote total wichtig für Insekten. Und daher nutzen sie wir eigentlich falsch. Wir müssten vielmehr die Kräuter blühen lassen.
Okay, also nicht immer alles sofort zurückschneiden, weil man es ja sowieso nicht alles verwenden kann und dann den Insekten auch mal was Gutes tun. Super Tipp. Für alle, die gerade erst anfangen, wenn man jetzt nur einen Nachmittag Zeit hat oder generell nicht so viel unter der Woche, was wäre das eine Projekt, das im Garten den größten Unterschied macht, aber vielleicht nicht so viel Zeit kostet?
Also gibt es zwei Sachen eigentlich, die ich vorschlagen würde, die wenig Zeit brauchen und viel bringen. Also das tatsächlich das Erste, einfach so ein kleines Wildstaudenbeet anzulegen. Da ist mittlerweile ganz schön, dass viele Gartencenter haben so ein bisschen jetzt auch jetzt die Nachfrage erkannt und haben eigene Flächen, wo sie heimische Wildstauden anbieten. Also es ist deutlich einfacher, jetzt an Wildstauden auch zu kommen. Früher ging es fast nur online oder in spezialisierten Gärtnereien und da kann man ganz tolle Wildstauden kaufen. Ich habe mir zum Beispiel selber, lustigerweise, ich war gestern auch für den Schrebergarten, habe mir eine Wiesenflockenblume gekauft und eine nestelblättrige Glockenblume und auch die Bachnelkenwurz. Also alles drei top heimische Stauden. Und die pflanzt man ganz einfach. Wenn man Rasen hat, dann muss man einfach erstmal die Rasennarbe entfernen. Das ist ganz wichtig, damit die Erde rauskommt und das nicht alles so dicht ist. Und dann pflanzt man die einfach ein. Und das hat man am Nachmittag gut geschafft. Alternativ kann man auch nur die Rasennarbe entfernen und kann dann eine Wildblumenmischung ausbringen. Das ist super, auch total einfach. Da ist einzige Herausforderung, man muss ja die ersten Wochen wirklich immer konstant feucht halten, nur immer stark wässern, damit die Samen nicht eingehen. Außer man macht es im Spätherbst oder im Herbst kann man es auch ansäen. Da spielt das Wetter dann mit. Das kann ich auch empfehlen. Da ist wichtig, darauf zu achten. Es gibt für die verschiedenen Regionen, online mal schauen oder im Fachhandel, es gibt verschiedene Saatmischungen. Bin ich jetzt auch kein Spezialist drin, aber es gibt zum Beispiel für Südbayern, Süddeutschland gibt es eine Saatmischung, weil da einfach andere Sachen wachsen jetzt wie im Norden.
Ja, und
darauf
okay.
Sollte man achten.
Also lokal passende Samen verwenden,
genau.
Und dann geht's ganz schnell und man hat einen relativ großen Effekt mit relativ wenig Arbeit. Apropos großer Effekt, Bodendecker statt Rasen finde ich ja ein super spannendes Thema, was du beackerst und bearbeitest. Trittfeste Bodendecker als Alternative zum klassischen Rasen. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Rasen zu ersetzen? Und machst du das wirklich komplett?
Ja, das war so ein bisschen tatsächlich, das war ein Pain oder ist ein Pain. Wir haben im Garten haben wir kaum noch Rasenfläche. Eine ganz kleine Fläche. Und deswegen habe ich damals vor 2 Jahren schon meinen Rasenmäher verkauft, weil es überhaupt gar keinen Sinn mehr machte, den Rasen zu mähen.
Okay.
Aber ich musste gucken, dass der Rasen nicht blüht, weil wenn er blüht, trägt er diese ganzen Samen immer in die Beete rein, auch in die Blumenbeete, und die sollen ja rasenfrei bleiben.
Klar.
Und genau, und deswegen hocke ich immer alle 2 Wochen auf dem Rasen mit so einer Rasenschere und schneide diesen Rasen zurück oder rächt dann alles zusammen. Und es nervt mich tierisch, weil es so sinnbefreit ist. Ja, macht einfach keinen Spaß. Muss immer gucken, dass er sich nicht weiter ausbreitet. Und zweitens, weil dann einfach ökologisch überhaupt keinen Mehrwert bildet. Also wenn ich ihn kurz halte, hat er für die Insekten einfach keinen Mehrwert. So ein hoher Rasen vielleicht ist noch eine Versteckmöglichkeit, auch für Vögel und sowas, aber so ein niedriger, zurückgeschnittener Rasen ist einfach, genau, ja, sinnbefreit für mich und so wie ich den Garten zumindest nutze. Und deswegen habe ich mir das Thema Rasenalternativen näher angeschaut.
Und was hast du da rausgefunden?
Ja, da habe ich wieder rausgefunden, tatsächlich. Dazu muss ich vorab sagen, ich recherchiere natürlich sehr, sehr viel und ich kann nicht alles ausprobieren aus Zeit- und Platzgründen. Aber ich habe schon zum Thema Rasen experimentiert. Und zwar habe ich einen Sandthymian gepflanzt. Der eignet sich super als Rasenersatz. Der wächst zwar sehr, sehr langsam, aber wenn er sich mal etabliert hat, ist er super genügsam. Also wächst er dicht und ist pflegeleicht. Und vor allem ist er heimisch und für Insekten einfach ein totaler Mehrwert. Würde ich aber tatsächlich eher empfehlen für einen Rasenbereich, der entweder nicht so stark begangen ist oder wenn man eben Trittsteine einplant.
Ah, okay. Und
genau, muss generell sagen, bei allen Rasenersatzpflanzen sind sie nicht vergleichbar mit dem Sport- und Spielrasen. Da kannst du nicht drauf Fußball spielen. Aber für ein normales Betreten gibt es da tolle Alternativen. So, wenn man wirklich eine trittfeste Alternative möchte, muss man eher tatsächlich weg vom Naturgarten, muss man eher was Nicht-Heimisches wählen. Wenn jemand so eine trittfeste Alternative sucht, kann ich die Teppichverbene empfehlen. Die stammt aus Japan und die bildet so ganz kleine rosa Blüten, sieht sehr, sehr schön aus und bildet so ein ganz, ganz niedriges Polster und ist aber auch als Bienenweide geeignet. Also da gehen schon sehr viele Bienen dran, ist zwar jetzt nichts für Spezialisten, dann gehen eher so generalisierte Bienen dran, Honigbienen und auch Wildbienen, aber ist eine super Ersatz für den Rasen. Muss aber auch gewässert werden, also die ist nicht trockenheitsverträglich, die braucht schon auch
Wasser. Ah, okay, ja, muss man wässern.
Genau, und sonst noch ergänzend die Scheinkamille, die wächst ein bisschen höher, auch sehr schön. Braunes Fliederpolster, ist eher niedrig, kann man auch schön im schattigeren Bereichen pflanzen. Oder den Günsel. Den Günsel habe ich vor Jahren mal rausgerissen, die kriechende Günsel, wo ich meine Rasenphase noch hatte mit dem schönen grünen Rasenkante, habe ich tagelang rausgerissen. Jetzt hätte ich ihn gern wieder, jetzt ist er weg.
Jetzt habe ich ihn, Mist. Das ist aber auch lustig, ne? Wie sich so die Vorlieben oder Interessen total weiterentwickeln. Ja. Würdest du sagen, es macht Sinn, sich eine Ecke im Garten anzulegen, wo man die ganzen Sachen hinpackt, die man vielleicht irgendwann nochmal brauchen könnte? Das klingt natürlich so ein bisschen nach Messi, aber könnte ja auch spannend sein.
Na, ich bin immer für Aussortieren. Also ich lege den Ballast gerne ab und im Zweifel kaufe ich zweimal. Ist ja ärgerlich, aber meine Erfahrung, meistens braucht man sie mehr.
Okay. Du hast eben gerade schon gesagt, bei verschiedenen Bodendeckern gibt es verschiedene Ansprüche, zum Beispiel, dass du die Teppichverbenen halt wässern musst oder aber den einen oder anderen nicht so stark betreten kannst. Vielleicht können wir es nochmal so allgemein zusammenfassen. Brauchen Bodendecker wirklich weniger Pflege und Wasser als ein klassischer Rasen oder ist das ein Mythos?
Nee, das ist kein Mythos. Also sie brauchen auf jeden Fall weniger Pflege. Das heißt, ein Sandtümer zum Beispiel, der ist ja total trockenverträglich. Nicht ganz so trockenverträglich, wie man beworben wird. Also wird ja mal als total trockenresistent beworben, ist es aber nicht. Mhm. Der muss schon auch gegossen werden ab und zu. Auch die römische Scheinkamille und der kriechende Günsel ist sehr trockenheitsverträglich. Dann gibt es die Teppichverbene, wie ich schon erwähnt habe, oder das braune Fiederpolster, die mehr Wasser brauchen. Aber man kann sagen, kein Vergleich zum Sport- und Spielrasen. Also Sport- und Spielrasen, wenn man den so erhalten möchte, so als grünen, dichten Rasen, der braucht unglaublich viel Wasser. Und ich finde, man kann den eigentlich kaum noch mit gutem Gewissen bewässern. Also ich weiß noch, bei uns in den letzten Jahren, wo auch schon viele trockene Sommer waren, und wenn man auch den Lücken nachgefüllt hat, dann muss man ja ständig wässern. Und das sind ja hunderte von Liter, die man da jeden Tag da rausballert. Das kann man eigentlich gar nicht mehr verantworten. Also zumindest nicht vollumfänglich im ganzen Rasen, also im ganzen Garten. Ich würde eher, wenn man sagt, man hatte Kinder, die gerne spielen, kann man sagen, macht vielleicht eine kleine Ecke, wo man so ein kleiner Sport- und Spielrasen vorhanden ist. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, brauchen sie es auch nicht. Wenn sie es anders lernen und dann halt mit ihren Sandalen durch den Thymian laufen, ist für die viel spannender, als wenn sie da in den Ball auf den grünen Rasen kloppen.
Klingt auf jeden Fall nach einer echten Möglichkeit, da vielleicht ein bisschen biodiverser und vor allen Dingen auch naturnäher zu sein. Für alle, die jetzt sagen, ja, macht mich neugierig, wie geht man denn so eine Umstellung von Rasen auf Bodendecker praktisch an? Was sind da die ersten Schritte?
Das ist ja ähnlich eigentlich wie bei der Wildblumenwiese oder beim Staudenbeet. Man fängt einfach an, die Grasnarbe zu entfernen. Und dann hat man zwei Optionen. Man kann entweder direkt Samen ausbringen, je nach Jahreszeit und je nachdem, was man pflanzt. Oder man kauft sich Jungpflanzen, das ist eigentlich die bessere Lösung. Und da ist halt wichtig, nicht an den Jungpflanzen zu sparen. Es gibt immer in den Gartencentern oder auch online, findet man immer Empfehlungen, wie viele Pflanzen man pro Quadratmeter braucht. Das sind meistens so zwischen 8 und 15. Beim Thymian zum Beispiel mehr eher, weil der sehr langsam wächst. Und da ist der Hintergrund, man möchte ja, dass sich die Fläche sehr, sehr schnell schließt. Also wenn ich jetzt zu wenige Pflanzen setze, dann kann es zwei, drei Jahre dauern, bis die Fläche zu ist. Aber ich möchte, dass sie innerhalb von einer Saison eigentlich zu ist, damit kein Unkraut reinkommt und vor allem, dass der Boden nicht so austrocknet. Genau, ist ganz, ganz simpel. Und habe ich noch eine coole, fällt mir gerade ein, was Cooles, was man auch machen kann. Und zwar, es gibt den kleinen Klappertopf. Den kennt wahrscheinlich fast keiner. Der kleine Klappertopf ist ein Kalkkeimer. Das heißt, den muss man im Herbst, im Vorjahr aussäen oder ganz spät im Winter. Und der braucht so mehrere Wochen Kältereiz, um quasi aufzuwecken. Und ich habe den letztes Jahr im Herbst gesät. Und dann hat er im Winter seinen Kältereiz bekommen. Und dann fängt er jetzt im Frühjahr an zu keimen. Und das Coole an dem Klappertopf ist, das ist ein Halbparasit. Und zwar der parasitiert die Graswurzeln, der dockt sich an die Graswurzeln an von der Wiese und schwächt die Wiese. Und dadurch zieht er selber Kraft und wächst. Und das machen viele Naturgärtner, um die Wiese bewusst zu schwächen. Also wenn man zu viel Wiese hat und die zu stark ist, dann kann man den Klappertopf schwächen. Der blüht so ganz toll gelb, ganz tolle Pflanze. Und dann wird die Wiese automatisch immer weniger.
Ah, das heißt, da muss ich dann die Grasnarbe gar nicht entfernen, sondern ich mache einfach Richtung Winter die Aussaat.
Ja, da hat man eher so eine Mischung, Wildwiese. Das ist dann kein klassischer Rasenersatz. Aber wenn jemand sagt, er möchte vielleicht nicht den Rasen komplett ersetzen, sondern möchte ihn eher so schwächen, so eine Mischung haben aus Wildblumenwiese und Rasen, dann kann man den Klappertopf einsetzen, um einfach die Rasendichte zu reduzieren. Und tut es natürlich
so
auch in zwei, drei Jahren dann leichter, wenn man sagt, man möchte dann die Grasnarbe entfernen, ist ja einfach generell einfach geschwächter und man hat weniger Gras, was auch nachkommt.
Ja, es ist so spannend, weil das ist natürlich das, was man ganz lange Zeit einfach immer versucht hat zu vermeiden, ne? Dass da irgendwas zwischen dem Rasen wächst. Und jetzt sagst du, das ist vielleicht eine spannende Alternative. Ich weiß, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und tendenziell werden wahrscheinlich viele sagen, bist du wahnsinnig, mein schöner Rasen, da habe ich Jahre dran gearbeitet. Aber vielleicht das einfach mal als kleinen Hinweis nehmen, als kleinen Samen, der so sprießen kann und vielleicht gewöhnt ihr euch an die Idee, da mal was zu ersetzen oder umzubauen. Okay, spannend. Vielen Dank dir für den Impuls.
Gerne.
Ich würde gerne noch über deine Do-it-yourself-Projekte sprechen. Do-it-yourself im Garten, du hast eine freistehende Rankhilfe zum Beispiel aus Holz komplett ohne Beton gebaut. Wie funktioniert sowas? Wie stabil ist denn die Konstruktion dann am Ende?
Ja, da habe ich tatsächlich, ich hole ein bisschen aus, habe mir vorher viel Gedanken gemacht. Also ich wollte eine Rankhilfe bauen. Mir war ganz wichtig, die sollte straff gespannt sein und auf eine ganz lange Distanz funktionieren. Also ich wollte nicht irgendwie fünf Balken in den Garten setzen, sondern ich wollte zwei Balken setzen und dann eine Rankhilfe haben, die nicht durchhängt. Naja, da habe ich mir und ganz wichtig war auch rückbaubar, schnell aufzubauen und rückbaubar, weil es ja ein Mietgarten ist und ich wollte auch keinen Boden da versiegeln, indem ich da Beton reingieße. Und dann habe ich mir ganz klassisch aus dem Baumarkt einfach so Kanthölzer, so Balken geholt und habe die dann erstmal lasiert und haltbar gemacht und habe dann quasi so Ösen verschraubt für das Stahlseil, habe da tatsächlich schon sehr, sehr penibel drauf geachtet, dass da kein Wasser eindringen kann. Habe da auf den konstruktiven Holzschutz sehr stark geachtet und habe auch Pfostendach oben drauf gesetzt. Also ein bisschen spießig, aber es sieht eigentlich nicht spießig aus, wenn man es mal gesehen hat. Und dann habe ich die ganz klassisch, habe ich die in den Boden reingehämmert mit so Pfostenhülsen. So, und dann standen da die zwei Balken im Garten. Und dann habe ich zwischen einfach ein Stahlseil ganz leicht gespannt, so dass es leicht durchhängt. Und dann kommt das eigentlich Coole an der Konstruktion. Ich habe bei den Balken außen habe ich oben jeweils eine Öse angebracht und habe dann links und rechts von den Balken habe ich dann diagonal ein Stahlseil nach unten gezogen in den Garten und habe dann rausgefunden durch die Recherche, das ist ganz cool, es gibt spezielle Zeltheringe, die sind so 40 cm lang, also recht lang, die kann man mit einem Akkuschrauber in den Steinboden reinschrauben. Und dann habe ich da so diagonal, habe ich da Heringe in den Boden geschraubt und habe dann diese Außenstahlseile gespannt. Und dann hatte ich so einen Gegenzug. Und dann konnte ich in der Mitte wirklich wie so Gitarren, kann man sich so Gitarrenseiten, kannst du dir vorstellen, habe ich das Spalier aufgezogen und halt ist bombenfest. Also es ist total filigran, weil es nur zwei Balken sind. Und so ganz dünn ist nur 1 mm dicke Stahlseile, siehst du kaum. Und es ist total stark gespannt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe.
Weil das ist lustig.
Ja. Total günstig auch ist in der Umsetzung und kein Vergleich zu den gekauften. Also wirklich und
mega spannend.
Genau. Und einfach wirklich einfach umzusetzen. Also auch mit wenig handwerklichem Geschick. Wenn man sich dann meine Anleitung anschaut oder andere Anleitungen anschaut, so ein Spalier kann man wirklich sehr, sehr einfach selber bauen.
Ich habe sofort an so eine Zeltkonstruktion gedacht, als du angefangen hast mit den Stahlseilen. Und klar, natürlich kann man dann auch Heringe benutzen. Logisch. Sehr, sehr spannend. Und das auch nach vorne und hinten ist das stabil? Weil du hast es ja jetzt quasi nur seitlich fixiert.
Genau, nach vorne und hinten ist tatsächlich, diese Bodenhülsen sind auch ziemlich lang, glaube ich, sind 70 cm lang. Die kriegt man auch schwer in den Boden rein, weil es eigentlich das Schwierigste, die reinzuhauen. Das ist nach vorne und hinten total stabil.
Super. Und dann kannst du ja theoretisch auch noch dir irgendwelche Randgewächse nehmen, um diese Stahlseile zu begrünen, so theoretisch, sodass man nicht dagegen läuft.
Genau, das habe ich auch so tatsächlich so geplant, dass man zwischen den Balken wächst primär Himbeere hoch und auf einer Seite wächst die Kiwi und die Seile, die diagonal nach unten gehen, die so auslaufen, sind auch ein paar Meter, auch zwei, drei Meter, habe ich quer über das Beet von meinem Sohn gespannt, also an der Beetkante und da wächst seine Brombeere hoch.
Also kann man
alles mitnutzen.
Mega spannendes Projekt. Vielleicht auch einfach mal nachschauen, reinklicken in deinen Blog und da ist dann die Konstruktion zu sehen. Welche Do-it-yourself-Projekte hast du denn aktuell im Garten umgesetzt oder geplant? Gibt es da was, auf das du besonders stolz bist oder was dir besonders viel Spaß macht?
Ja, stolz tatsächlich auf den Teich, obwohl es der größte Pain war, wie du vorher gesagt hast. Teich wollte ich schon immer einen haben. Und Problem ist einfach, dass unser Garten so klein ist. Und da, wo ich den Teich geplant habe, gab es eigentlich nur noch eine einzige freie Fläche und die war auf einer Gartenseite vorm Gartenhaus. So, das heißt, wenn ich den Teich gesetzt hätte, hätte ich noch irgendwie so 10 Zentimeter gehabt, um zum Gartenhaus zu kommen. Also völlig unmöglich. Und dann, meine Frau war eh schon dagegen und da musste ich schon argumentieren. Habe ich mir dann nachts Skizzen gemacht und bin dann irgendwie auf die Idee gekommen, dass ich einen Steg brauche, dass jeder richtige Mann muss einmal in seinem Leben einen Steg gebaut haben, haben wir gedacht.
Spannend.
Und dann, weil es ist richtig cool gebaut, habe ich den Teich, ist er dann gesetzt und da hat man so 10 cm Platz und dann habe ich den Steg, der ist ungefähr 50 cm breit, habe ich dann so teilweise über den Teich gebaut. Das heißt, der Steg beschattet den Teich so ganz leicht an einer Seite. Und dann kann man auch die ganze eine Teichkante komplett kaschieren, weil da der Steg drüber ist. Und jetzt kann man super ins Gartenhaus gehen und hat trotzdem Teich.
Ja, sehr, sehr schön.
Das war das coolste Projekt. Genau, und was ich geplant habe, konkret habe ich aktuell zwei Themen, die ich geplant habe. Einmal ein Käferkeller. Ich weiß noch nicht so ganz wo, aber es geht eigentlich nur noch im Schrebergarten. Käferkeller ist total wichtig und total unterschätzt. Käfer brauchen viel Totholz, feuchtes Holz, brauchen Schatten, kühle Rückzugsorte. Und da kann man einen Käferkeller bauen. Musst dir vorstellen, ist total einfach. Da gräbst du einfach nur ein Loch in den Boden, möglichst tief, halb Meter, Meter, je nachdem, wie viel man schafft. Und da macht man unten auch eine Drainageschicht rein, damit Wasser gut abfließen kann. Und dann fängt man erstmal an, unten große Holzstämme reinzusetzen. Nach oben kann man immer dünner werden. Und mit den Jahren verfällt es auch alles. Also dann sackt dann zusammen und da gehen die Käfer rein und auch andere Tiere, natürlich auch Amphibien. Und das ist ganz, ganz, ganz tolle, ganz tolles Do-it-yourself, um was für Käfer und andere Nützlinge zu tun. Und auch eine Teichausstieghilfe. Ich habe zwar bei mir im Teich schon so ein Brett, was als Ausstieghilfe dient. Das ist vor allem, wenn es irgendwie einen Igel reinfällt, dass der Igel dann raus kann. Weil mein Teich hat recht steile Ufer, weil es so eine GFK-Form ist. Und da habe ich da eine Teich-Ausstieghilfe gemacht. Und die möchte ich ein bisschen nerdiger gestalten. Ich habe ja zu Hause auch einen 3D-Drucker und einen Laser. Und da möchte ich jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich es mache, möchte da ein bisschen eine coole Kombination aus 3D-Druck machen, weil ich gemerkt habe, lustigerweise, dass 3D-Druck haben zwar in Deutschland sehr, sehr wenige, aber ist stark gefragt. Ich habe mir ein Do-it-yourself, wo ich so einen Hummelkastenvorbau gemacht habe. Und da habe ich selber so einen Eingang konstruiert mit einer Klappe und der wird ständig runtergeladen. Also es haben anscheinend viele Deutsche haben einen 3D-Drucker und vor allem in diesen nischigeren Bereichen, im Do-it-yourself-Bereich, kann man da coole Sachen machen.
Ist ja was mir nie in den Sinn gekommen wäre, dass ich mit einem 3D-Drucker was für meinen Garten machen kann. Das kam mir immer eher so.
Ja, das kann man ganz coole Sachen. Man kann vor allem viele Sachen einfach kostenlos runterladen. Es gibt ganz, ganz viele andere Nerds, die wirklich richtig gut konstruieren können. Und da kann man ganz tolle Schlauchhalter, keine Ahnung, Ventile, Rohrmuffen, alles Mögliche kann man da runterladen.
Ja, okay, also das klingt sehr spannend, aber natürlich auch schon weit fortgeschritten. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich bin eigentlich noch gar nicht so der Do-it-yourself-Typ, ich würde aber gerne, was würdest du empfehlen für ein Gartenprojekt, womit man anfangen könnte, obwohl man vielleicht handwerklich noch unsicher ist?
Ich würde eigentlich klassischerweise immer anfangen mit einer Nisthilfe für Wildbienen, weil es total einfach umzusetzen ist. Und vor allem kann man es auch sehr, sehr schön mit Kindern gemeinsam machen oder auch als Erwachsener alleine. Aber es ist ein cooles Familienprojekt auch. Und man sieht einfach sehr schnell Ergebnisse. Das heißt, wenn man die dann im Frühjahr aufstellt, dann summt und brummt es unmittelbar, also geht richtig schnell. Und das kann ich empfehlen. Wenn man ein bisschen was Größeres machen möchte, zum Beispiel auch Steinhaufen oder so kleine Natursteinmauern oder Beetumrandungen mit Natursteinen, das ist auch sehr simpel. Da holt man sich einfach einen Steinbruch, wirklich einfach Steine und fängt an, die zu stapeln. Und man macht ja keine hohe Mauer. Das heißt, man muss da auch statisch nichts berücksichtigen, sondern man macht einfach mal mit die Grasnarbe ab, tut ein bisschen Kies, damit es eben ist und dann fängt man an, die Steine schön zu stapeln. Und dann zwischen die Steine kann man dann toll irgendwie Thymian oder Sedumarten pflanzen. Und solche Steinmauern sind auch wirklich sehr, sehr wichtig. Da gehen viele Tiere rein. Vor allem auch Käfer, auch Mäuse zum Beispiel in den Steinhaufen.
Ja, und dann hat man ohne viel Aufwand oder handwerkliches Geschick schnell was geschaffen, was auch gut sichtbar ist und trotzdem auch vielen Tieren zum Beispiel was bringt. Okay, ich komme gar nicht zum Ende hier, weil ich noch so viele Sachen habe, die ich wissen möchte. Gartengeräte wäre irgendwie noch so ein Stichwort, was ich ganz spannend finde. Vom Beet umgraben bis zum Bodendecker pflanzen. Welche Gartengeräte nutzt du regelmäßig und was erleichtert dir die Arbeit wirklich?
Tatsächlich habe ich meine Gartengeräte stark reduziert, weil ich festgestellt habe, man braucht gar nicht so viel. Und zwar, ich habe so als Hauptgerät so eine kleine Hacke, so eine Handhacke ist es. Die ist auf der einen Seite hat die so einen Dreizacken, auf der anderen Seite ist sie so flach. Und da kann man unglaublich gut erstmal Erde auflockern, aus Unkraut jäten. Und man kann auch mal schnell so ein Loch ausbuddeln. Für die größeren Projekte habe ich natürlich immer einen ganz wichtigen Spaten, ist total wichtig, um eine Grasnarbe zu entfernen und einfach ein Loch, ein tieferes Loch zu graben. Und natürlich als ständiger Begleiter die Gartenschere, um irgendwas zurückzuschneiden.
Mhm. Ja klar, da geht kein Weg dran vorbei, das stimmt. Die drei, würdest du sagen, sind so die Top 3, oder?
Sind so bei mir die wichtigsten, genau. Und alles andere ist nice to have. Also hängt von der Gartengröße natürlich ab. Wenn ich jetzt eine große Hecke habe, eine dicke, da brauche ich auch eine massive Astschere oder sowas oder eine Heckenschere oder ein Rechen, wenn ich sehr, sehr viel Abfall habe, Rückschnitt. Aber normalerweise kommt man im Kleingarten tatsächlich mit sehr, sehr wenig Geräten aus. Eimer ist wichtig tatsächlich. Eimer kann man nie genug haben.
Das stimmt. Sind auch so massiv vielseitig einsetzbar tatsächlich.
Genau, ja, für alle. Ist mit Anstand transportiert.
Ja. Wie regelst du das mit der Bewässerung gerade bei dir im Schrebergarten? Hast du ein System im Einsatz, was dir Zeit spart?
Ja, total lustig. weil das finde ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist jedes Mal, also ich gehe in den Schrebergarten und da sind Leute, die sind schon 20, 30 Jahre im Schrebergarten und die gehen jeden Tag im Hochsommer, gehen die zum Gießen. So, und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ich hätte die Zeit überhaupt nicht. Und dieser Druck, dass ich immer gießen muss. Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, das Erste, was ich im Schrebergarten mache, als erster Schrebergarten-Eigentümer, ich mache eine Tröpfchenbewässerung, weil mir das so auf die Nerven geht. Und das bin ich jetzt gerade, mache ich die Woche auch tatsächlich, habe schon alle Komponenten bestellt, bin ich gerade dabei und mache dann die Bewässerung. Und ich habe das vor ein paar Jahren schon auf dem Balkon gemacht. Weil ich auch einen Balkon habe, der ist in der prallen Sonne und weißt du selber, am Balkon, wenn du da irgendwas einpflanzt und dann einen Tag nicht gießt, ist kaputt. Also wenn du irgendwas,
genau, ja.
Also wenn du wirklich so einen Südbalkon hast, keine Chance, da musst du wirklich jeden Tag gießen. Vor allem, wenn du irgendwas anpflanzt zum Essen. Genau, und daher bewässere ich den jetzt tatsächlich auch nachhaltig mit einer Bewässerung.
Stichwort nachhaltig, weil du es gerade so erwähnst. Warum nennst du es nachhaltig?
Ja, weil es viel effektiver ist. Man kann da erstens kann man bei den meisten Lösungen auch so einen Bodenfeuchtigkeitssensor anschließen, wo man dann einfach nur bewässert, wirklich, wenn es auch notwendig ist. Halt, wenn es jetzt 2 Wochen regnet, wird auch nicht bewässert. Und es ist halt viel effektiver. Du kannst die Zeit einstellen. Also im Garten ist es oft so, du hast jetzt nur Mittagszeit, es geht nicht anders, dann fährst du hin, dann in der prallen Mittagssonne musst du gießen, weil anders schaffst du es nicht. Und dann kannst du halt sagen, bei mir ist zum Beispiel ein Balkon, die geht irgendwie morgens um 6 die los. Oder nochmal abends um 8 oder sowas, kann man dann das echt gut timen. Und dann ist halt sehr, verdunstet halt wenig, weil es dann direkt im Beet landet und direkt an den Wurzeln dann gleich aufgesogen wird.
Ja, im Grunde sprichst du mir total aus der Seele. Für mich war es ein echter Gamechanger. Auch weil dann die Menschen reagiert haben und gesagt haben, Mensch, du hast so einen grünen Daumen bei dir, klappt das immer alles, auch auf dem Balkon, dass es alles grün ist. Und ich habe dann immer nur gedacht, also ich habe keinen grünen Daumen, das ist meine Tröpfchenbewässerung, die hat den.
Ja, das ist tatsächlich, also ich wundere mich auch, warum das viele nicht machen, weil es auch mittlerweile gar nicht mehr so teuer, wenn man für eine kleine Fläche macht zumindest.
Ja.
Und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
Ja, und auch Urlaub und solche Sachen, ne, kommen dann ja
genau.
Auch noch rein oder man ist mal das Wochenende weg. Naja, ja, okay, alles klar, schön. Jetzt kommen wir langsam aber sicher auf die Zielgerade. Trotzdem habe ich noch Fragen zu typischen Fehlern, die man so sieht bei Schrebergarten-AnfängerInnen zum Beispiel, die naturnah gärtnern wollen. Hast du da was?
Typische Fehler ist ja, ich glaube, der häufigste Fehler ist tatsächlich, wenn die GärtnerInnen zu viel auf einmal wollen. Das kenne ich auch von mir selber. Also man pflanzt zu viel gleichzeitig, kauft zu viel ein und hat einfach das Problem, dass man dann nach einem halben Jahr merkt, dass die eine Pflanze die andere völlig überschattet. Und man muss die dann rausreißen oder verschenken oder umpflanzen. Und manchmal überleben die es dann auch nicht. Also das ist so ein großer Fehler, den ich oft sehe. Ich auch zu wenig Struktur, einfach naturnah heißt nicht unbedingt wild. Also man muss auch bei einem naturnahen Garten muss man Wege, Beetkanten und sich ein bisschen Konzept überlegen, dass die Sachen, die höher wachsen, auch hinten gepflanzt werden und die niedrigeren Bodendecker eher vorne. Aber man muss sich da schon ein bisschen Gedanken drüber machen. Und dann eigentlich der allergrößte Fehler auch dass wir wieder beim Thema Biodiversität sind, ist, dass man zu viel aufräumt. Also bei mir im Garten zum Beispiel oder bei uns im Garten ist so, nach dem Winter, ich mache gar nichts. Also frühestens fange ich an Mitte April. Ich lasse alles stehen. Also ich binde vielleicht mal irgendwelche Pflanzen an, damit die nicht zusammensacken. Aber ich lasse die Brombeeren, lasse die Himbeeren stehen. Ich lasse die abgeblühte Wiese, die Blumenwiese lasse ich stehen. Und dann fange ich erst an aufzuräumen, weil sich einfach in den Pflanzstängeln können Wildbienen nisten. Es können in den Laubhaufen können Igel sein, die Molche und Kröten verstecken sich im feuchten Totholz oder in einem Steinhaufen. Daher ist wirklich mein Appell, weniger ist mehr. Und auch wenn es in den Finger kribbelt, ich weiß, wenn die ersten Sonnenstunden kommen im März und sowas, bin ich auch mal ganz heiß. Aber lieber was auf dem Balkon machen, wenn man einen Balkon hat, aber tatsächlich den Garten möglichst unberührt lassen.
Bis wann?
Bis Mitte April würde ich anfangen. Mitte April tatsächlich. Vorher passiert eh nicht viel. Es ist nur eigentlich für das eigene Auge unruhig, aber eigentlich ist es ja, also wenn man sich keinen bombastischen April hat, ist es ja eh noch recht unspektakulär, der Garten. Und es geht ja alles erst so los, dann so Anfang Mitte April so, und dann kann man auch noch die 2 Wochen warten. Und dann auch noch ein ganz häufiger Fehler ist, zu viel machen im Sinne von zu viel düngen. Die Böden sind bei uns eh schon völlig überdüngt und die Hersteller sind nicht pfiffig und wollen ihre Düngemittel verkaufen. Aber tatsächlich ist dann oft weniger mehr. Also man kann Ausnahmen ist wie Balkon, Topfpflanzen, ist wie was anderes, aber im Garten selber, ich dünge wirklich sehr sparsam. Also ich tue mal eben so Hornspäne verteilen und Urgesteinsmehl, oder Kompost natürlich dann frischen, aber ich dünge sehr wenig.
Okay. Was sind deine 3 Top-Tipps für alle, die ihren Schrebergarten naturnah und mit wenig Aufwand gestalten wollen?
Also naturnah, wenig Aufwand ist immer Totholz, total unterschätzt. Also Stämme, Steine, diese Strukturen. Ganz wichtig, Totholzstämme nicht aus dem Wald holen. Dann lieber, wenn man Kontakt zum Förster findet, den Förster fragen, ob der gerade irgendwas zurückgeschnitten hat, gefällt hat, was frisch ist, was man sich nehmen darf. Oder auch bei Kleinanzeigen oder bei Nachbarn, die vielleicht gerade einen Baum fällen mussten oder sowas. Man sieht auch oft so im März tut auch die Gemeinden oft was zurückschneiden. Da kann man sich auch oft was nehmen, wenn man fragt. Also sehr, sehr pflegeleicht, Totholz und sehr naturnah vor allem und optisch schön, wenn man schön integriert. Dann Steinhaufen, hatte ich schon gesagt, die speichern abends sehr schön die Wärme. Die Steinhaufen werden auch, wenn die tief genug sind, man kann dann auch ein bisschen in die Erde reingraben, so einen halben Meter runter und dann wirklich so einen tieferen Steinhaufen anlegen. Nennt man dann auch oft irgendwie Amphibienburg oder Reptilienburg. Habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Dann ziehen sich da auch über den Winter zum Beispiel Molche zurück oder Kröten, aber auch Mäuse, die dann in solchen Steinhaufen wohnen und die auch sehr schön bepflanzt werden können von außen, zum Beispiel mit Sedum-Pflanzen. Und zum Wassersparen habe ich noch einen Tipp, Mulchen tatsächlich. Aber meine ich jetzt nicht Rindenmulch, sondern wenn man einen Rückschnitt hat vom Garten, zum Beispiel vom Gras, einfach die Fläche ein bisschen mit Gras mulchen. Das führt einfach dazu, dass die Beete nicht so schnell austrocknen und die Sonne nicht so drauf scheint, so stark.
Totholz, Steinhaufen und Mulchen mit eigenem Schnitt. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die ich am Ende immer stelle und die so ein bisschen in die psychologische Richtung tendieren, aber trotzdem finde ich es immer sehr, sehr spannend. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wäre es und warum?
Wenn ich ein Gartengerät wäre, dann wäre ich wahrscheinlich die Gartenschere, klein, vielseitig und ständig im Einsatz.
Sehr schön. Das klingt wie ein Werbeclaim.
Genau, sehr, sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, dass du sowas prägst. Habe ich schon drauf vorbereitet.
Sehr, sehr schön. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Die Pflanze ist einfach, da wäre ich tatsächlich die Himbeere. Weil die Himbeere, wenn die einmal da ist, bekommt man sie nicht mehr weg. Also die kommt ja überall raus. Und vor allem ist sie total resistent gegen Schädlinge, habe ich nie Probleme mit und sie ist total lecker.
Ja, lecker ist sie auf jeden Fall, aber das ist ein gutes Stichwort, man bekommt sie nicht mehr weg. Wie hältst du Himbeeren im Zaum?
Habe ich aufgegeben. Also das war doch vor meiner Gartenexpertise, ich habe ja vor Jahren schon, habe ich Himbeeren gepflanzt und die kommen wirklich überall raus. Und das kann man eigentlich nur verhindern, wenn man so eine Wurzelsperre einbaut oder den Topf einpflanzt. Aber ja. Ich schneide einfach, wenn die rauskommen, steche ich sie ab und fertig. Ich lasse ja da wachsen, wo sie wachsen soll, aber es ist halt so ein Kampf, den hat man verloren. Dann müssen wir alle rausreißen, die Haupttriebe. Und dann braucht man ein paar Jahre, dann ist sie schon weg, aber ist ja lecker und darf ruhig wachsen.
Finde ich auch gut. Was war bisher dein schönster Moment im Garten? Einer, der dich besonders glücklich gemacht hat vielleicht?
Da gab es zwei Momente tatsächlich. Der eine Moment war, wo der Teich im ersten Sommer fertig war und meine Kinder saßen beide auf dem Teichsteg, war ein total schöner Sommertag, haben ihre Beine ins Wasser baumeln lassen und dann haben sie den ersten Molch entdeckt im Teich und die sehen ja eh super süß aus und einfach total spannend zu sehen, dass man einen Teich baut und irgendwie im Herbst und im Frühjahr ist schon der erste Molch da. Ich weiß gar nicht, wie sie es rumspricht, dass ein Teich plötzlich ist. Alles total faszinierend, die Natur. Und es war echt spannend, dann dieser Demolch, der da mal aufgetaucht ist. Und das war echt ein schönes Erlebnis. Und das zweite Erlebnis war auch richtig cool. Und zwar, ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich einen Hummelkasten selber gebaut, so eine Nisthilfe für Hummeln. Und den habe ich dann aufgestellt im Garten, recht spät, also zu spät wahrscheinlich. Und dann war der auch nicht besiedelt, war ich ein bisschen enttäuscht. Und habe aber schon gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit immer generell gering ist. Also man hat da keine Garantie. Und habe dann letztes Jahr wieder einen aufgestellt. Und dann war es auch schon recht ruhig. Und dann habe ich immer im Garten rumgegraben. Und dann sehe ich so plötzlich einen Hummelflieger rein. Dann war ich schon ganz aufgeregt. Der Hummel ist da reingeflogen. Ja, Wahnsinn. So, und dann habe ich sie beobachtet. Und dann ist sie wieder rausgeflogen, reingeflogen, rausgeflogen. So ein paar Tage später sind immer mehr rausgeflogen. Da dachte ich so, okay, krass, fliegen mehr raus als rein. Wusste ich schon, okay, da ist schon innen irgendwie die Post los. Ja. Und dann irgendwann hängt mir diese, gibt die Wachsmotte. Die Wachsmotte ist ein Feind der Hummel. Die geht in den Kasten rein und in das Hummelnest. Und zerstört das Nest. Also dann haben die keine Chance. Und deswegen hängt man so eine Wachsmottenklappe rein. Das ist eine Plastikklappe. Die hängt man erst 90-Grad-Winkel rein und macht die dann immer enger. Also die wird immer dann enger. Und irgendwann sind die Hummeln dann konditioniert, dass sie die Klappe selber aufmachen. Also die gehen dann mit dem Kopf runter und machen diese Klappe auf. Und dann ist es im Sommer so faszinierend. Sitzt man draußen auf der Terrasse, trinkt Kaffee und man hört ständig klappern. So klapp, 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 die ganze Zeit. Und dann fliegen ständig diese Hummeln rein und raus. Wirklich teilweise im 10, 15 Sekunden Takt. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Und dafür ist der Garten eigentlich da. Das sind diese Momente, die einfach Spaß machen.
Ja, und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ich werde ja gleich nochmal zusammenfassen. Das war jetzt gerade wirklich so ein schöner Moment. Aber vorher möchte ich gerne noch von dir wissen, was ist dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen Schrebergarten, wenn du dir was wünschen könntest? Was wär's?
Ja, mein Wunsch ist natürlich, dass sich das alles weiter so schön entwickelt, wie ich es mir vorstelle, dass die Stauden, die ich gepflanzt habe, sich entwickeln, dass ich vor allem die Kinder so mitnehme, dass die Kinder da auch Begeisterung zeigen. Also sie zeigen schon Begeisterung, aber noch nicht so, wie ich mir hoffe. Also die dürfen ruhig mehr Engagement entwickeln. Nee, einfach die Kinder mitzunehmen, auch andere Kinder mitzunehmen. Also so einfach dann Vorbild zu sein und auch die Gartennachbarn positiv zu triggern und sagen, hey, schau mal, ihr habt ja auch alle schöne Gärten, aber es würde eigentlich noch viel cooler gehen. Also cooler im Sinne von, wir könnten eigentlich gemeinsam viel mehr machen, weil wir haben unglaublich viel Potenzial. Also es wird so viel Potenzial bei diesen Hausgärten, wird so viel Potenzial verschenkt, was wir hätten. Und das ist echt total schade. Weil überall sind irgendwelche Brandherde auf der Welt und man könnte mit so einfachen Dingen viel erreichen. Und viele sind da sehr, sehr unzugänglich. Ich spreche mit vielen Nachbarn tatsächlich und es ist sehr, sehr schwierig, die da zu überzeugen. Und da ist mein Wunsch, so einfach so mehr Leute mitzunehmen und zu begeistern, auch auf Instagram und da einfach so ein bisschen so das Gefühl zu stärken für naturnahes Gärtnern.
Du hast natürlich total recht. Ich glaube, dafür machst du mit deinem Kanal, aber auch in diesem Podcast richtig toll Werbung. Ich würde nochmal zusammenfassen, was dieses unfassbar reichhaltige, inspirierende Gespräch für mich alles so hinterlassen hat an Informationen. Es sind insgesamt 4 Seiten geworden. Ich schreibe ja immer mit, deswegen sieh es mir nach, wenn ich was vergesse. Aber angefangen hat's und deswegen habe ich gerade von diesem, da schließt sich der Kreis gesprochen, damit, dass man sofort gespürt hat, wie viel Liebe und Begeisterung für Pflanzen in deinem Garten steckt und in dir und wie viel Ruhe und Zufriedenheit du da findest. Und ich finde damit, das ist auch bezeichnend, dass du sofort von Naschobst und Gemüse erzählt hast, das auch den Kindern Spaß macht, die eigentlich alles mitessen, Blaubeeren, die eher saure Erde brauchen, aber die sibirische Heidelbeere, die zum Beispiel auch auf normaler Erde wächst und damit viel einfacher anzusehen ist. Stachelbeeren, Himbeeren, haben wir gerade nochmal drüber gesprochen, Johannisbeeren aber auch. Und bei Gemüsen, die relativ einfach umzusetzen sind, Kichererbsen oder Bohnensorten, Salat natürlich, aber auch Tomaten. Wenn man sich so ein bisschen schlau macht, dann gibt es da einige, die auch ohne Dach wachsen können und mit denen man dann deutlich flexibler im Garten sein kann. Für kleine Gärten alles, was nach oben rankt, Bohnen zum Beispiel, Kiwi und da kann man immer noch unten einen Salat drunter packen, sowas ist auch schön. Und wenn man möchte, dann kann man sich auch einen Rhabarber gönnen, weil der ist ja relativ früh im Jahr dran und lässt dann hinterher Platz für die anderen Pflanzen. Über Bodendecker haben wir gesprochen, anstatt Rasen. Vielleicht ist das mal ein Gedanken wert, eine kleine Rasenfläche haben und dann statt Rasen einfach Sandthymian aussehen. Teppichverbene haben wir gehört und es gibt noch ganz viele andere. Ganz heißer Tipp ist der kleine Klappertopf. Das ist so ein Halbparasit und da kann man den Rasen quasi mit ausdünnen beziehungsweise die beiden da gemeinsam wachsen lassen. Eine spannende Idee, denkt mal drüber nach. Und dann natürlich die ganzen Do-it-yourself-Projekte. Meine Güte, die Rankhilfe ohne Beton mit den Seilen an der Seite und den Zeltheringen, die man dafür benutzen kann. Oder wenn man es ganz einfach möchte, einfach mal eine kleine Nisthilfe bauen oder einen Steinhaufen oder Natursteinmauern und schon ist man Do-it-yourself-mäßig im Garten unterwegs. Das Magerbeet habe ich noch vergessen. Wenig Aufwand, und aber vielleicht eine tolle Möglichkeit, mal was anderes im Garten zu haben und heimischen Pflanzen ein bisschen Raum zu geben. Meine Güte, Yannick, es ist so unfassbar viel. Wenn ich was vergessen habe, mein heißer Tipp, hört den Podcast einfach nochmal oder schaut beim Yannick im Kanal vorbei. Hast du noch was, was du ergänzen musst oder möchtest?
Nee, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke für die Einladung. War ein tolles Gespräch.
Ja, danke dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, ganz viele haben da eine Inspiration oder auch vielleicht 10 mitgenommen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch beim Yannick auf dem Kanal vorbei. Magst du noch mal sagen?
Ja, Biogarten Living.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Überall da, wo ihr den Podcast hört, geht das natürlich. Und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Yannick. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, im Traumgarten von der Podcast von Gardena. Bis dann.